Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen.
Amen.
Komm noch einmal zurück auf den Altarschmuck, auf den Kaktus und auf die Blume. Der Kaktus so als Symbol für die Wüste, wohlgemerkt, dort in der Wüste ist er wahrscheinlich nicht gewachsen, aber trotzdem. Und die Blume als Zeichen dafür, dass Gott gerade in den Wüsten unseres Lebens oft etwas Neues wachsen lässt. So war es bei Mose. Obwohl man sagen muss, zunächst einmal hat das Leben von Mose gar nicht nach Wüste ausgesehen. Viel abgesehen von seiner Geburt und der Gefahr dort, dann ist es ganz toll weitergegangen am Königshof in Ägypten. Nur dann kommt die Katastrophe. Der Mose fühlt sich hingezogen zu den Israeliten, zu den Sklaven, will etwas tun, spürt, da ist Unrecht, da muss man doch etwas unternehmen, um die Israeliten zu befreien. Und dann erschlägt er den Aufseher, als er sieht, dass der einen israelitischen Sklaven erschlägt. Immer noch voller Tatendrang. Am nächsten Tag will er einen Streit schlichten zwischen zwei hebräischen Sklaven. Und dann merkt er, die Sache ist aufgeflogen. Und Hals über Kopf muss er aus Ägypten fliehen. Und das bedeutet, alles, was bisher sein Leben ausgemacht hat, ist zerbrochen. Seine hohe Stellung und auch dieser große Traum, der in den letzten Monaten in ihm gewachsen ist, dass er doch endlich etwas unternimmt, um die Israeliten zu befreien. Und die restliche Zeit verbringt er jetzt in der Wüste. Ganz ohne hohe Stellung, ganz ohne seinen Traum. Und gegen Ende dieser Zeit in der Wüste, da lässt Gott dann etwas Neues wachsen. Und daraus möchte ich etwas vorlesen. Und zwar, ich lese den zweiten Teil der Berufungsgeschichte des Mose vor. Sie erinnern sich, da war der brennende Busch, Gott hat begonnen mit dem Mose zu sprechen. Und jetzt lese ich das vor, was ich bisher noch nicht vorgelesen habe. Aus dem zweiten Buch Mose im dritten Kapitel. Bitte, wenn wir dazu aufstehen. Der Herr sagte zu Mose: Ich habe das Elend meines Volkes in Ägypten gesehen. Und ich habe ihr Schreien gehört. Ich weiß, wie sehr es leidet. Ich bin gekommen, um sie aus der Gewalt der Ägypter zu retten und sie aus Ägypten zu führen in ein schönes, weites Land. In ein Land, in dem Milch und Honig fließen. Nun geh, denn ich sende dich zum Pharao. Du sollst mein Volk, die Israeliten, aus Ägypten führen. Wer bin ich, dass ich zum Pharao gehen und die Israeliten aus Ägypten führen sollte? Fragte Mose Gott. Er antwortete: Ich werde mit dir sein. Und das soll dir der Beweis sein, dass ich dich gesandt habe. Wenn du die Israeliten aus Ägypten geführt hast, werdet ihr mir an diesem Berg dienen. Amen. Stell und beginne mal eine Frage. Warum eigentlich konnte der Mose die Israeliten nicht damals schon aus Ägypten führen? Damals, als er noch in Ägypten war, und dieser Traum in ihm begonnen hat, da muss man doch etwas dagegen tun. Und er den Ägypter erschlagen hat. Warum kommt dazwischen noch die lange Zeit in der Wüste? Wäre doch auch eine Möglichkeit gewesen, dass Gott das nicht hätte auftreten lassen mit dem erschlagenen Aufseher und dass Gott dem Mose damals den Auftrag gibt. So, und jetzt geht zum Pharao.
Er hat ja den Auftrag nicht bekommen gehabt.
Den hat er damals noch nicht bekommen, richtig?
Ja. Er hätte aus eigener Initiative arbeiten müssen.
Das ist genau ein Punkt. Angenommen, Gott hätte dem Mose damals gesagt, sag's jetzt einmal sehr, sehr laut, Mose, die Richtung stimmt, das mit dem Aufseher schlagen, zwar nicht so gut, aber grundsätzlich die Richtung ist in Ordnung. Jetzt geh zum Pharao und sag ihm, lass dein Volk ziehen. Und Gott hätte ihm dazu noch gesagt, ich werde mit dir sein. Wahrscheinlich hätte der Mose dann Gott so etwas geantwortet wie, Gott, das weiß ich wirklich zu schätzen, dass du mit mir bist. Aber eigentlich ist es gar nicht immer nötig. Ich mach das schon. Schließlich, ich habe Einfluss, ich habe Durchsetzungsvermögen, ich habe Beziehungen. Ich habe die besten Beziehungen zum Königshof. Ich kriege das schon irgendwie hin. Na, dann ist es ganz anders gekommen. Alles zerbricht für den Mose. Der muss fliehen. Ein bekannter Prediger des 19. Jahrhunderts, Dwight Moody, hat einmal den Satz gesagt, die ersten 40 Jahre seines Lebens hat Mose in der Überzeugung verbracht, dass er jemand ganz Besonderer ist. In den 42 Jahren ist er draufgekommen, eigentlich, nein, ich bin ein Niemand. Und in den 43 Jahren hat er entdeckt, dass Gott mit einem Niemand Großes bewirken kann. Wobei man jetzt sicher sagen kann, 40 Jahre bedeutet in der Bibel eine lange Zeitspanne, 40 ist die Zahl der Vollständigkeit. Ob das jetzt buchstäbliche 40 Jahre waren oder nicht, wir können es nicht sagen. Aber es geht um diese drei Lebensabschnitte des Mose. Im ersten Lebensabschnitt, wow, bin ich nicht toll? Was habe ich nicht für eine tolle Bildung? Was habe ich nicht für einen Einfluss, Beziehungen, Durchsetzungsvermögen, Führungsqualitäten und so weiter? Ich schaffe das schon. Und im zweiten Lebensabschnitt, alles zerbrochen und schließlich im dritten Lebensabschnitt, dass Gott aus den Scherben des Lebens von Mose etwas ganz Neues wachsen lässt. Und das ist auch so etwas, was unser Leben des Mose berührt. Dass Gott oft aus den Scherben unseres Lebens etwas Neues macht. Ich denke, viele von uns kennen das auch, dass wir da oder dort einfach anstehen. Wir haben uns das so schön vorgestellt. So und so sollte das laufen und es kommt ganz anders. Ein Stück weit zerbrechen unsere Träume, unsere Pläne gehen nicht in Erfüllung. Wir stehen da, so habe ich es mir nicht vorgestellt. Und oft ist das genau der Punkt, wo Gott etwas Neues bei uns anfängt. Oft ist es fast so, als würde Gott uns sagen, ich bin froh, dass du da drauf gekommen bist, denn erst jetzt kannst du richtig hören, dass ich dir sage, ich werde mit dir sein. Vorher hätten wir wahrscheinlich ähnlich reagiert wie am Anfang Mose, so nach dem Motto, danke Gott, ich weiß das wirklich zu schätzen. Aber eigentlich, ich schaff's schon. Es geht schon. Wenn du mir da und dort auch ein bisschen zur Seite bist, das ist sicher gut, aber es klappt schon. Und dann kommen die Punkte, wo wir so richtig anstehen. Wo wir nicht mehr weiter wissen. Ich stelle jetzt eine Frage. Wer von uns hat das Gefühl, dass es manchmal schwer ist, nach den Geboten von Jesus zu leben? Schon einige. Jetzt sage ich etwas Schockierendes, aber bitte hören Sie mir bis zum Ende zu. Es ist nicht schwer, nach den Geboten von Jesus zu leben. Es ist unmöglich. Es ist nicht schwer, sondern unmöglich. Jesus hat uns gesagt, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Das ist unmöglich. Meinen Nächsten wirklich so zu lieben, wie ich mich selber liebe. Oder Jesus hat seinen Jüngern gesagt, dass sie immer und immer wieder vergeben sollen. Selbst wenn jemand 7-mal oder sogar 77-mal am Tag mir dasselbe Unrecht zufügt, sollen wir immer und immer wieder vergeben. Das ist nicht schwer. Das ist unmöglich. Genauso unmöglich wie das, Gott dem Mose gesagt hat. Und jetzt geh zum Pharao und sag ihm, lass mein Volk ziehen. Und führe die Israeliten aus Ägypten. Aber der Punkt ist, dass Gott von Mose nie erwartet hat, dass er das alleine tut. Dass er das in seinem eigenen Vermögen, mit seinen eigenen Gaben, eigenen Fähigkeiten tut, sondern Gott sagte Mose, ich werde mit dir sein. Und genau dasselbe ist der Punkt bei den Geboten von Jesus. Wenn Jesus uns sagt, du sollst deinen Nächsten leben wie dich selbst, hat Jesus nie gemeint, dass wir uns jetzt selber auf den Weg machen, ganz ohne ihn, und das einfach versuchen. Und das Gefühl haben, wenn ich mich vielleicht noch ein bisschen mehr anstrenge, dann schaffe ich es. Und irgendwann kommen wir drauf, nein, ich schaffe es nicht. Vielleicht, wenn ich gut ausgeschlafen bin, insgesamt gut gelaunt bin, dass ich nett bin zu anderen Leuten, das schaffe ich nicht. Aber dass ich permanent meinen Nächsten liebe wie mich selbst, das ist unmöglich. Und Gott weiß das. Und deshalb sagt er uns, ich will mit dir sein. Genau dasselbe mit Vergeben. Sicher, manchmal schaffen wir es, anderen Menschen zu vergeben. Aber dieses wirklich von Herzen zu vergeben, jemandem anderen dann keine Bitterkeit nachzutragen, und das immer und immer wieder, das ist nicht schwer, das ist unmöglich. Aber Gott hat es uns nicht gesagt, um uns dann alleine loszuschicken, sondern Jesus sagt es uns, ich werde mit dir sein. Was mich da ganz besonders berührt, ist die Geschichte von Corrie ten Boom. Ich habe von ihr ja schon manchmal hier erzählt. Corrie ten Boom war in einer holländischen Familie und sie haben während des Zweiten Weltkrieges Juden versteckt. Die ganze Sache ist aufgeflogen und die ganze Familie kommt ins Konzentrationslager. Eigentlich alle sind im Konzentrationslager oder an den Folgen davon gestorben. Die einzige, die es wirklich überlebt hat, war Corrie ten Boom selber. Und es ist ganz beeindruckend, wie sie dann nachher Reisen unternommen hat, wie sie erzählt hat aus dieser Zeit im Konzentrationslager und gerade davon erzählt hat, wie sie da Gottes Nähe und Gottes Hilfe erlebt hat. Und eine ganz wichtige Botschaft, die sie auch weitergegeben hat, war Vergebung. Einerseits, dass wir Gottes Vergebung brauchen und dass es zum Heilwerden ganz, ganz wichtig ist, dass wir denen vergeben, die uns Unrecht getan haben. Und dann erzählt sie einmal, es war im Jahr 1947, sie war in einer Kirche in München, hat einen Vortrag gehalten, damals wirklich in ganz steife Gesichter geschaut. Und am Ende des Vortrags sieht sie plötzlich, wie ein Mann auf sie zukommt, und sie hat diesen Mann gekannt. Das war einer der Wärter im Konzentrationslager. Und während sie ihn so sieht, kommen diese alten Bilder wieder. Diesmal die Uniform mit dem Totenkopf und die demütigenden Szenen, die sie erlebt hat, wie sie geschlagen worden sind und so weiter und so weiter. Ich muss das nicht näher schildern. Und sie merkt, alle anderen Leute gehen raus aus der Kirche und dieser Mann versucht sich einen Weg nach vorn zu bahnen zu ihr. Und alles in ihr ist gefroren. Und dann schließlich geht dieser Mann auf sie zu und irgendwie hat sie sich bei ihren Notizen zu schaffen gemacht, da etwas geordnet, sie wollte ihm nicht in die Augen schauen. Und der Mann spricht sie an und sagt, Fräulein, das war eine sehr gute Botschaft. Damals hat man Damen, auch wenn sie schon älter war, solange sie nicht verheiratet waren, hat man sie mit Fräulein angesprochen. Fräulein, das war eine sehr gute Botschaft. Es ist wirklich schön, was Sie gesagt haben, dass Gott unsere Sünden ins Meer wirft. Und Corrie ten Boom hat sich weiter zu schaffen gemacht mit ihren Notizen. Und dann sagt er, ich war Wärter im Konzentrationslager. Sie haben das Konzentrationslager Ravensbrück erwähnt. Da bin ich gewesen. Aber das hat sich jetzt geändert. Ich bin Christ geworden. Und ich weiß, dass Gott mir vergeben hat. Aber ich möchte es gerne auch noch aus Ihrem Mund hören. Können Sie mir vergeben? Sie können sich vorstellen, was in der Frau in Corrie ten Boom vorgegangen ist. Und schließlich hat sie einfach nur zu Gott gesagt, Jesus, jetzt hilf mir. Das Einzige, was ich machen kann, ist die Hand entgegenstrecken. Mehr kann ich nicht. Die Zeit zwischen der Frage und ihrer Antwort waren wahrscheinlich doch ein paar Sekunden. Für sie war es, als wäre es Stunden gewesen. Und mit diesem Stoßgebet hat sie einfach diesem Mann die Hand entgegengestreckt. Und sie erzählt, sie hat selten so intensiv Gottes Liebe gespürt wie damals. Plötzlich hat sie wirklich etwas durchströmt. Gottes Nähe, Gottes Barmherzigkeit und wie wenn diese Liebe einfach durch sie in diesen Mann geströmt wäre, als sie ihm die Hand gegeben hat. Und sie sagt dann selber, das war nicht meine Liebe. Aber sie hat das erlebt, was Paulus schreibt, die Liebe Gottes ist ausgegossen in unser Herz. Durch den Heiligen Geist, der uns gegeben ist. Das ist für mich so ein Beispiel, wie da jemand etwas Unmögliches macht. Etwas, was wir nicht können. Aber wir tun es nicht in unserer eigenen Kraft, sondern wir tun es in Gottes Kraft. Und ich möchte Ihnen einfach Mut machen. Vielleicht gibt es einige von uns, die wirklich das auch ganz konkret spüren. Da und dort, ich stehe an. Ich weiß, da wäre etwas dran, was ich ganz bewusst tun soll. Wo ich einen ganz konkreten Gehorsamsschritt setzen sollte. Aber ich schaffe es nicht. Dass wir es ein Stück weit so machen, wie es damals die Corrie ten Boom gemacht hat. Jesus, ich kann es nicht. Aber ich brauche dich. Ich brauche deine Hilfe. Ich brauche deine Hilfe. Letztlich uns selber Gott zur Verfügung stellen und sagen, hier bin ich. Ich gebe dir meine ganze Ohnmacht. Ich brauche dich. Und genau, mehr braucht Gott nicht. Als dass wir uns selber ihm zur Verfügung stellen, ihm unsere Ohnmacht geben und ihn bitten, komm jetzt du mit deiner Kraft. Anders hat sich das Jesus nie vorgestellt. Denn Jesus kennt uns viel besser, als wir uns selber kennen und weiß, das, was er uns sagt, ist eigentlich unmöglich für uns. Aber es ist möglich in der Kraft Gottes. Der Mathematiker Blaise Pascal hat einmal gesagt, es ist nicht auszudenken, was Gott mit den Bruchstücken unseres Lebens machen kann, wenn wir sie ihm rückhaltslos übergeben. Gott braucht nicht unsere starken Muskeln. Gott braucht nicht einmal unsere sonstigen Qualitäten, sondern zuallererst braucht er uns selber. Durchaus gebrochen, die Bruchstücke unseres Lebens. Und es ist nicht auszudenken, was Gott dann daraus machen kann. Wenn wir sagen, hier bin ich, ich stehe dir zur Verfügung und ich brauche deine Kraft. Und das war das Großartige damals bei Mose vor dem brennenden Busch. Da war er kein Strahlemann mehr. Da war er nicht jemand, der überzeugt war von seinen Führungsqualitäten, von seinen guten Beziehungen, von seiner hohen Bildung, sondern er war in gewisser Weise eigentlich ein gebrochener Mann, ein gedemütigter Mann. Und da war er bereit, von Gott zu hören, ich werde mit dir sein. Ich werde mit dir sein, wenn du zum Pharao gehst. Dann muss er ganz genau gewusst, das kann ich nicht alleine. Ich möchte uns heute einfach einladen, dass wir ein Stück weit unsere Scherben, die Bruchstücke unseres Lebens vor Gott hinhalten. Gott hinhalten, hingeben, ihm sie ausliefern und ihm sagen, Gott, ich brauche dich. Ich brauche dich, damit du durch mich etwas Gutes bewirkst. Ich brauche dich, damit ich andere lieben kann, damit ich anderen vergeben kann und ich brauche dich, dass ich für andere ein Segen werden kann. Mehr ist gar nicht nötig. Und das Interessante ist jetzt doch, als Mose wirklich eigentlich ohnmächtig und schwach vor Gott steht, kann Gott plötzlich alles im Leben des Mose doch wieder verwenden. Es war dann sehr nützlich für den Mose, dass er eine hohe Bildung gehabt hat. Das hat er brauchen können, als er die Israeliten aus Ägypten geführt hat. Und sogar hat Gott genau auch das Scheitern von Mose verwendet. Durch das Scheitern ist Mose schon einmal in die Wüste gekommen, zum Berg Sinai gekommen, genau dorthin, wo er dann später die Israeliten geführt hat. Und das ist das Beeindruckende, gerade dort, wo wir mit leeren Händen vor Gott stehen, nimmt dann Gott plötzlich alle Erfahrungen unseres Lebens, alle Bruchstücke unseres Lebens und verwendet sie. Macht etwas Neues draus. Macht uns genau durch alle Erfahrungen, sei es die guten oder die schmerzhaften Erfahrungen, macht er uns für andere zum Segen. Wollen wir zum Schluss einfach miteinander stehen werden und Gott hinlegen und die Bruchstücke unseres Lebens und ihn bitten, mach du mich zum Segen für andere Menschen. Vater im Himmel, genau das wollen wir dir heute glauben, dass es unvorstellbar ist, was du aus den Bruchstücken unseres Lebens machen kannst, wenn wir sie dir einfach rückhaltlos ausliefern. Und so kommen wir jetzt zu dir als schwache Menschen. Wir bringen dir die Situationen, wo wir anstehen, wo unsere Träume zerbrochen sind, und wir bitten dich, komm du gerade in diese Wüste hinein und schaff du etwas Neues. Herr, dort, wo wir es nicht schaffen zu vergeben, hilf uns, dass wir das von dir hören. Ich werde mit dir sein. Dort, wo wir es nicht schaffen zu lieben, hilf uns, das von dir zu hören. Ich werde mit dir sein. Und wir danken dir, dass du mit schwachen, geringen Menschen Großes bewirkst.